I cannot believe that these people are supposed to be my enemy in this civil war. I'm not doing it. I'm not participating.
Ich beobachte schon seit einiger Zeit die Spaltung der Welt und mich beschäftigt das Ganze sehr. Wie ist es möglich, dass wir in so einen destruktiven, polarisierenden Dialog einsteigen und sogar in ganz vielen Situationen genau drin sind, in so einer Situation, in der Menschen zu Feindbildern werden, in der Urteile die absolute Oberhand bekommen, wenn wir über andere Menschen sprechen, in der Bewertung und Kritik das allererste ist, wenn ein Name angesprochen wird, der in der Öffentlichkeit steht, ist sofort ein Bild aufgemacht worden für eine Positionierung, für eine Seite und dann eben eigentlich fast gar nicht mehr für irgendeine Form von Dialog. Und heute will ich über ein Projekt sprechen, das nennt sich The Enemies Project, also das Feindprojekt. Es wurde von Larry Rosen ins Leben gerufen und es hat mich tatsächlich sehr berührt, weil aus meiner Sicht die Arbeit, die er in diesem Projekt macht, genau das ist, was die Welt aktuell braucht, nämlich die Fähigkeit, dass wir aufeinander uns zu bewegen, dass wir uns gegenseitig als Menschen sehen und dass wir hinter die Fassade gucken, empathisch, die Möglichkeit, empathisch zu werden und miteinander ins Gespräch auf eine Ebene zu kommen, wo wir einander zuhören und nicht einfach nur das Feindbild beziehungsweise die Polarität, die in uns sitzt, bedienen.
I've grown to understand that the other side is never, ever the enemy for me. Whenever I get to know them, I like them. I like them a lot. And we can solve things together. So this program is my form of rebellion.
In dieser Episode will ich dieses Projekt erstmal vorstellen und auch ein bisschen über den Initiator Larry Rosen sprechen, weil ich finde die Arbeit, die er macht, eben sehr wichtig. Und dann will ich auch noch die psychologischen Mechanismen dahinter, die er für sich benannt hat, warum Menschen nicht miteinander sprechen, wie sie manipuliert werden und wie sie ins Gespräch kommen können, was man eigentlich braucht, um miteinander gut sprechen zu können. Darüber will ich sprechen. Und ich will auch überprüfen, wie wir das vielleicht für unseren Alltag anwenden können, was wir daraus nutzen können, welche Erkenntnisse wir daraus ziehen können und vor allem auch so ein bisschen die drei Intelligenzzentren mit reinnehmen. Also Kopf, Herz und Bauch als Intelligenz, die wir in so einer Situation, gerade wenn wir uns auf sogenannte Feindbilder zubewegen, die wir da wirklich gut gebrauchen können. Bevor ich die Episode dann aber final starte, noch ein kurzer Hinweis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Ich bin Coach und Trainer bei Enneagram Germany, auch Geschäftsführer, zusammen mit meiner Kollegin Pamela Michaelis. Normalerweise sind wir immer zu zweit. Heute mache ich zum ersten Mal den Podcast alleine. Und du kannst uns unterstützen, mit diesem Podcast unterstützen, indem du einfach uns abonnierst auf Spotify, auf YouTube oder tatsächlich auch finanziell unterstützen, falls du denkst, dass du hier was Wertvolles gelernt hast. Okay, dann geht's jetzt los.
We've been driven apart. And it's a business model to drive us apart. Mm-hmm. There are enemy makers who profit financially and politically from doing that. From telling us that this person who we might actually be interested in, who might be a neighbor, who we might have a deep friendship, is our enemy and dangerous. And now, when people are fearful, they choose strong leaders. This is the oldest playbook.
Ja, ich bin auf YouTube unterwegs und erkenne immer wieder, dass der Algorithmus sehr darauf ausgerichtet ist, Emotionalität auszulösen und die Spaltung, die Diskrepanz, die Polarität zwischen Menschen abzubilden. Das sieht man alleine schon an so Titeln wie Person XYZ zerstört eine andere Person, eine andere Ideologie. Und ich habe mich fast schon damit abgefunden, dass so YouTube und soziale Medien funktionieren, dass man in seiner Filterblase ist, in der man auch nicht so richtig rauskommt, auch meistens kein großes Interesse daran ist. Und was ich an diesem Zerstören so schwierig finde, ist, dass es genau diese Urteil Haftigkeit und diese Bewertung so initiiert, dass man der Gegenseite eigentlich abspricht, zu existieren, existieren zu dürfen. Das heißt, es ist überhaupt kein Interesse da, zuzuhören und irgendwie auch eine Gemeinsamkeit zu finden, sondern es ist nur die Polarität und die Gegenseite, das Negative, das Destruktive in der Gegenseite gesehen. Und dann bin ich über Larry Rosen gestoßen, der mit seinem Enemies Project, finde ich, etwas gemacht hat, was ich so auf YouTube noch nicht gesehen habe. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich jetzt darüber sprechen will. Er ist Mediator, er kommt aus dem Scheidungsanwalt, er ist Scheidungsanwalt und hat über viele Jahre, ich glaube 20 Jahre oder mehr, Scheidungen begleitet und dabei immer mehr gemerkt, dass die Menschlichkeit irgendwann verloren geht, wenn man sich wirklich nur noch auf die Gegenseite, auf die Destruktivität des anderen richtet. Und er hat irgendwann für sich erkannt, wir sind alle Menschen und es gibt immer einen Grund für das Handeln, wie wir handeln. Und das hat er als Grundlage genommen, um dieses Enemies Project ins Leben zu rufen. Was er da macht, ist, er bringt zwei Leute zusammen. Zum Beispiel eine Person, die MAGA, Make America Great Again, also Trump, Republikaner ist. Und eine Person, die liberal ist, Demokrat und sogenannte Far Left und Far Right Leute. Oder was auch dazu kommen könnte, wäre jemand, der für Abtreibung ist, jemand, der gegen Abtreibung ist, jemand, der eine Transperson ist und jemand, der sagt, dass Transpersonen eine mentale Krankheit haben. Oder auch zum Beispiel ein Palästinenser und ein zionistischer Jude, die zusammen miteinander sprechen. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass diese Gräben, die einfach nur durch diese Polarität benannt werden, eigentlich schon unüberwindbar sind. Und da bin ich einfach so beeindruckt von seiner Fähigkeit und seiner, ich würde sagen, Hoffnung, aber auch seiner Gewissheit, dass hinter all diesen Themen eine gewisse Menschlichkeit steckt und dass die Gegenseite nicht zum Monster gemacht wird oder zu einer Karikatur oder einem Sprachrohr oder Dummheit und so weiter, sondern eben als Mensch gesehen wird. Er will die Empathie fördern und diese Polarisierung eben auch durchbrechen. Also letztendlich genau das Gegenteil von Spaltung erzeugen. Und er hat da verschiedene Methodiken, um das zu machen, die ich auch auf jeden Fall später noch ein bisschen näher beleuchten will. Interessanterweise aus Sicht eines Mediators, also ich bin selbst Mediator, ich habe eine Mediationsausbildung gemacht bei Tilman Metzger und Pamela Michaelis im Bereich der Klärungshilfe, also der Methodik der Klärungshilfe, in der ich natürlich regelmäßig solche Arten von aufeinander zubewegen erlebe und auch begleiten kann, auch gegebenenfalls mit Coachings, in Coaching-Situationen. Das heißt, dass Menschen, die radikal unterschiedliche Ansicht haben, sich aufeinander zubewegen können und nicht automatisch diese extreme Eskalation an Konflikt behalten, das kenne ich aus meinem Arbeitsleben, aus meiner Arbeit mit Menschen. Das aber auf YouTube zu sehen und dass es veröffentlicht wird und dass da so viel Energie reingesteckt wird, Leute zu finden, die sich öffnen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, das war für mich eben die Besonderheit und jetzt auch wirklich eben der Grund, warum ich darüber sprechen will. Und so setzt er dann zwei Personen gegenüber, die vermeintlich erstmal Feinde auf Basis der Polarität sind und lassen ihre Sichtweise zeigen. Also eben die Person, die zum Beispiel eine Transperson ist und die Erlebnisse, die sie so im Leben macht, die Haltung, die sie zur Welt hat, die Einstellung und eben die Person, die empfindet, dass Transmenschen eine mentale Krankheit sind, die geheilt werden kann.
gay people should be killed?
They should not, but they should have the right information of being who they are.
Am Anfang sind natürlich, wie man sich vorstellen kann, die Positionen sehr weit voneinander entfernt, um nicht zu sagen, genau der Grund, warum sie da miteinander sitzen. Und so kommen sie dann ins Gespräch und interessanterweise, was er tut, ist, er fängt an, von einer sehr detaillierten Debatte über politische Maßnahmen, versucht er, eine Vermenschlichung hinzukriegen. Also sie sprechen erstmal von sich als Mensch. Was berührt sie? Was ist in ihrem Leben schön? Was ist in ihrem Leben herausfordernd? Also sich erstmal als Menschen zu begegnen und so auch kennenzulernen. Und je mehr sie sich kennenlernen, desto mehr natürlich entwickelt man auch eine gewisse Empathie. Und das ist nämlich ein Punkt, den er besonders hervorhebt, ist, dass er sagt, dass Empathie, und ich würde das auf jeden Fall bestätigen, dass Empathie nicht mehr möglich ist, sobald wir in eine gewisse Konfrontation und in eine gewisse Eskalationsstufe des Konflikts kommen. Nicht nur, dass wir nicht mehr mit der anderen Person wirklich mitfühlen, sondern im Gegenteil, es wird sogar übertriebenermaßen teilweise Schadenfreude, teilweise das geschieht dem Recht, teilweise hat er doch verdient. Also in diese Richtung der man könnte sogar sagen, Anti-Empathie, Beförderung von Diskrepanz.
When we're under threat, we believe we're under threat, empathy shuts down, we're willing to hurt the other side, and not only that, we can no longer understand the other side, and we're susceptible to all sorts of bullshit, all sorts of conspiracy theories. Because there's nothing internally checking whether that theory is correct. We can't feel the other side.
Weil normalerweise als Lebewesen, wenn mir etwas Schlechtes passiert oder jemand anderem etwas Schlechtes passiert, dann fühlen wir mit. Wir fühlen, was die andere Person fühlt, zumindest in dem Maße, wie es uns möglich ist, als Außenstehende. Aber wir haben so eine gewisse instinktive Reaktion von Mitgefühl und auch Sorge und der Frage, ob alles okay ist. Und es ist tatsächlich, glaube ich, auch evolutionär und biologisch sinnvoll, dass wir ab einer bestimmten Bedrohungslage, was ja ein Feindbild erstmal sein kann, uns abgrenzen, uns nicht mehr zugehörig fühlen, beziehungsweise uns bewusst sogar nicht zugehörig fühlen zu der anderen Gruppe. Und durch diese Abgrenzung auch eine gewisse Distanz auch emotional aufbauen. Das ist soweit erstmal gar nicht verwerflich, weil sonst könnten wir wahrscheinlich auch gar nicht überleben, weil zu viel Empathie den ganzen Tag von morgens bis abends mit jedem einzelnen Menschen dieser Welt auch eine gewisse Überforderung unserer eigenen emotionalen Situation abbilden kann. Ich glaube, interessant wird es dann, wenn wir es anfangen, dass die Gegenseite mit Theorie ersetzt wird oder theoretisiert wird oder ein Bild aufgebaut wird von einer Gegenseite, die überhaupt gar nicht der Realität entspricht, weil sie Motivationen als Grundlage haben, die gar keine echten menschlichen Motivationen sind. Also zum Beispiel die andere Gegenseite ist böse. Die sind böse. Die wollen uns aktiv bewusst schaden. Die wollen uns kontrollieren. Das sind eigentlich keine menschlichen Motivationen. Also böse zu sein ist keine Motivation. Jemanden schaden zu wollen ist keine Motivation. Im Gegenteil, das ist das, was Hass und Angst ausnutzt und eigentlich der Grund ist, warum Manipulation entstehen kann, weil diese Glaubenssätze einer Gruppe übergestülpt werden. Und die tatsächliche Motivation dahinter ist eigentlich immer mit einem Bedürfnis verknüpft. Also Autonomie. Ich möchte autonom sein, ich möchte selbst bestimmen können, ich möchte nicht übervorteilt werden, ich möchte nicht fremdbestimmt werden, ich möchte Verbundenheit, ich möchte Nähe, ich möchte meine Familie oder Freunde oder mir eng stehende Personen schützen. Ich möchte, dass es allen Menschen gut geht, dass eine gewisse Fürsorglichkeit für die Welt, für die Natur, für verschiedene Menschengruppen, grundsätzlich Lebewesen, vorhanden ist. Ich möchte, dass ich Wirkung haben kann. Wirkung, mein Handeln auch etwas bewirkt in Menschen, in meinem Raum, in meinem Verantwortungsbereich, dass ich auch so handeln kann, wie ich das gerne möchte. Das sind Motivationen, die tatsächlich Menschen bewegen, die aber schon, und jetzt kommen wir so ein bisschen, jetzt ist ein bisschen zu Kopf, Herz, Bauch, die auch die Herzebene mit einbeziehen. Also es ist ein Bedürfnis als Grundlage, Verbundenheit, Autonomie, Wirkung, Nähe, Intimität, Selbstbestimmung, alle diese Sachen sind Orientierung, Sicherheit, das gehört auch noch dazu. Alle diese Sachen sind ein Bedürfnis, ein menschliches Urbedürfnis, die jeder Mensch hat, die in bestimmten Ausmaß an dieser Stelle getriggert werden oder besonders in Vordergrund stehen. Und daraus entsteht ein Verhalten, daraus entsteht eine gewisse Verbissenheit vielleicht auch, wenn man eben die Distanz aufbaut zu der Gegenseite. Und das ist aber eben der Beweggrund, warum Menschen sich auf einer gewissen Art und Weise distanzieren, abgrenzen und Feindbilder aufbauen, die eben irgendwann so destruktiv werden, dass die tatsächliche Herzkomponente, die Bedürfnisse, die hinten dran stecken, dass die überhaupt gar nicht mehr gesehen werden, gar nicht interessant sind, gar keine Neugierde dafür entsteht, sondern im Gegenteil abgesprochen werden. Jetzt übertrieben gesagt, das sind gar keine Menschen mehr. Das sind einfach nur Handlanger eines Systems oder was auch immer die Vorwürfe sind. Und entsprechend entsteht genau das, was jetzt gerade entsteht. Und er sagt sogar, Larry Rosen sagt sogar,
Judgments are the greatest threat to human beings. Judgments of the other side. So what the other side plays in today's media is their judgments of us.
Judgments are the greatest threat to human beings. Also Urteile, Verurteilung, ich würde sagen auch Bewertung und in abgeschwächter Form sogar Kritik, je nachdem, wie man sie auslebt, sind die größte Bedrohung für die Menschheit, für die Menschen. Ich kann da tatsächlich diesem Zitat auch was abgewinnen, weil wir anfangen, über die Gegenseite zu theoretisieren, auch zu interpretieren, zu pauschalisieren, zu übernehmen, was man auch vielleicht sieht oder hört oder liest, um eben dieses Feindbild aufrechtzuerhalten. Und was wir komplett verlieren, ist den Mensch. Der Mensch ist gar nicht mehr da. Also es ist nur noch eine vage Masse an Gegenseite, die man abwerten kann, die man verurteilen kann, weil die so sind, weil die eben so sind. Und diese ganze nuancierte Individualität, die da drin steckt, die auch die Beweggründe, eben diese Herzebene, diese Bedürfnisse beinhalten würde, die ist eben nicht gesehen. So, ich komme zurück auf dieses Projekt. Jetzt sitzen diese zwei Menschen sich gegenüber und fangen an, über ihr Leben zu sprechen, über ihre Erfahrung zu sprechen, einfach, wie sind sie groß geworden, was interessiert sie? Und daraus entsteht schon mal eine ganz andere Form von Dialog. Man lernt sich als Menschen kennen und nicht mehr nur als theoretisches Feindbild einer Ideologie. Und auf einmal entsteht eine gewisse Art von Zuhören, was vorher nicht möglich war. Also aktives Zuhören. Für uns ist es immer die aktives Zuhören mit drei Zentren, Kopf, Herz und Bauch. Also in Präsenz, Bauch, Präsenz hier anwesend in diesem Raum, geerdet, auch mit einem gewissen Willen und einer Verantwortungsbereitschaft für sich selbst, auch gegebenenfalls emotionale Reaktionen, die ausgelöst werden, zu halten und weiterhin zu erden, präsent zu bleiben. Die Herzebene, aktives Zuhören auf der Herzebene, indem man tatsächlich auch diese Empathie beibehält, also indem man nicht abwertet, nicht verurteilt, nicht eine Schuldfrage in den Raum wirft, sondern auch eine Offenheit behält für die Person gegenüber, die mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Leben, mit ihrer eigenen Einstellung so da sitzt und auch so sitzen darf. Eben nicht abzusprechen, dass jemand so nicht sein darf. Nur eben aber auch mit der Gewissheit, dass hinter gewissen Härtegraden an Einstellung auch noch immer ein Bedürfnis ist. ein Mensch dahinter ist und dieses Bedürfnis einfach vielleicht der Person selber gar nicht bewusst ist, aber auch vielleicht das Interesse gar nicht da ist, da zuzuhören. Und dann gibt es noch die Kopfebene und tatsächlich, das hat die besondere Situation, aktives Zuhören mit dem Kopf heißt erstmal zu öffnen mit Neugierde. Wenn ich neugierig bin, was eigentlich die tatsächliche Position ist und wer dieser Mensch da ist, der mir gegenüber sitzt. Wenn ich neugierig bin, kann ich nicht automatisch gleichzeitig verurteilen und bewerten und kritisch sein. Neugierde ist offen. Neugierde hat die Antwort noch nicht. Wenn ich die Antwort schon weiß, bevor jemand geredet hat, dann bin ich nicht neugierig, dann bin ich nicht offen, dann führe ich eigentlich einen Monolog. Und wenn ich die Antwort nicht weiß, wenn ich tatsächlich erstmal zuhöre, dann habe ich die Möglichkeit, überhaupt erstmal zu verarbeiten, was die Gegenperson sagt. Und mit dieser Neugierde im Kopfzentrum kommt noch die Fähigkeit, und das ist die besondere Fähigkeit des Kopfzentrums, die wir immer wieder betonen, ist differenzieren, präzisieren. Also wenn ich differenziere, was die Person sagt, meinst du das oder meinst du das? Und wenn ich präzisiere, du meinst das, und sag mir bitte nochmal genau, in welcher Situation, wie oft, und also nochmal vertiefend diese Aspekte durchleuchte, dann habe ich Fragen in meinem System und keine Antworten. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, eben differenzierend, präzisierend zu überprüfen, ob ich nur interpretiere, was die Person gerade sagt, oder ob ich es tatsächlich gehört habe. So ein Prozess ist natürlich extrem aufwendig und für manche ist es zu, braucht es zu viel Geduld, für andere ist es nervig. Aber vor allem, glaube ich, die Herzebene zu öffnen und nicht sofort mit Urteilen und Pauschalisierungen um die Ecke zu kommen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der besonders schwierig ist für die meisten Menschen. Also das ist ein wesentliches Element seiner Mediationsarbeit in diesem Projekt, dass die Menschen sich auf einer eben menschlichen Ebene begegnen. Und dann macht er tatsächlich etwas meiner Sicht Besonderes. Ich weiß nicht, ob er sich das ausgedacht hat, aber ich kannte das so nicht. Zumindest nicht in dieser Intensität. Er lässt die Menschen die Stühle wechseln und die Person verkörpert die andere Person.
In this last exercise, the goal is to bring you even deeper into each other's experience. That's why you're sitting in each other's seats. And what you're going to do is you're going to speak on the other person's behalf. You're going to present what they want the other side to hear. I'm not asking you to believe it. I'm just asking you to occupy those beliefs for a moment and to feel what it feels like.
Wenn ich Philipp jetzt einen Mensch gegenüber hätte, mit dem ich im Konflikt stehe, sagen wir mal, die Person heißt Philippa, dann würde ich in dem Moment Philippa und ihre Denkweise, ihre Sichtweise, ihre tatsächlich auch Emotionalität, ihr Innenleben verkörpern und wiedergeben. Wie ist es im Leben dieser Person, so dass ich nachvollziehen kann, wie fühlt sich das an und habe ich dich richtig verstanden? Und da passiert tatsächlich auch was ganz Besonderes in diesen, er nennt es Identity Confusion, also Identitätsverwirrung. In diesen Momenten passiert tatsächlich etwas ganz Besonderes, nämlich dass die Menschen oft viel energischer und sogar noch stärker die Gegenseite verkörpern, als die Gegenseite am Anfang es getan hat. Also manchmal mit mehr Emotionalität oder mit bestimmten Beispielen, die sie sich überlegen, um den Punkt noch deutlicher zu erklären. Und auf diese Ebene kommt das Bedürfnis und der Grund, warum man eigentlich dafür kämpft. Warum kämpft man für Abtreibung? Warum kämpft man gegen Abtreibung? Warum kämpft man für, als zionistischer Jude, für Israel und das, was gerade passiert? Warum kämpft man als Palästinenser für Palästina und das, was gerade passiert? Und diese Ebene wird dadurch natürlich vertieft und intensiviert. Und oft ist es so, dass die Person, die dann gespielt wurde, dass die plötzlich bemerkt, ja, ich wurde tatsächlich verstanden. Du hast mich wirklich verstanden. Du hast tatsächlich meine Position eingenommen, so dass ich dir glaube, dass du mich verstanden hast. Und auf einmal sieht man eine gewisse Begegnung auf einer ganz anderen Ebene. Und da ist für mich diese Herzebene wieder so wichtig. Jetzt haben wir uns wirklich als Menschen gesehen.
If a person can embody you and be you, that is transforming. Because understanding is a form of love. Like, that's the way we experience it. If you understand me that deeply, you must be a good person. If you get me that deeply, you must be a good person. And so I can't dislike you anymore.
Verstanden zu werden ist ein absolutes, wichtiges Bedürfnis für jeden Menschen. Gesehen zu werden, also damit meinen wir die Herzebene, ist ein unglaublich wichtiges Bedürfnis, und respektiert zu werden, das ist für uns die Bauchebene. Das ist ein weiteres Bedürfnis. Also es ermöglicht, dass man eben respektiert, gesehen und verstanden wird, alles gleichermaßen, um sich näher aufeinander zuzubewegen, als Menschen miteinander sprechen zu können. Und so gab es dann auch interessante Anekdoten, die er erzählt hat, als er dieses Projekt ins Leben gerufen hat und Menschen gesucht hat, die für dieses Thema eintreten, also für ihre Seite eintreten und gegebenenfalls dann mit der Gegenseite ins Gespräch kommen, hat er tatsächlich erlebt, er hat vier Gründe gefunden, warum Menschen sehr, sehr eingeschränkt auch zugesagt haben.
The preparation has been hard. Like, one of the learnings that I've had is that people don't want to speak to each other more than I realized.
Die würde ich gerne auch teilen, weil auch die wieder sehr psychologische Grundlagen aufdecken. Das eine ist diese Angst vor der Legitimierung des Gegners oder der Gegenseite. Also wenn ich mit dieser Person ins Gespräch komme, dann legitimiere ich ja deine Sichtweise, also die Sichtweise des anderen, den Wahnsinn des anderen. Und nur weil ich überhaupt ins Gespräch komme, wäre schon inakzeptabel. Also das ist tatsächlich ein Grund, warum viele Leute gar nicht erst zugesagt haben, weil ich gebe ja der Gegenseite eine Bühne, eine gewisse Gültigkeit, wenn ich diese gefährliche und falsche Ideologie legitimiere, weil ich dich sprechen lasse als Gegenüber. Dadurch, dass du eine Plattform bekommst, auf Video, auf YouTube, und ich deine Seite ernst nehme als Gegenseite, die vielleicht sogar ernst zu nehmen ist, legitimiere ich dich. Und deswegen haben viele Leute abgesagt. Der zweite Grund ist, dass sie Angst haben tatsächlich vor persönlichen Konsequenzen. Und das ist für mich tatsächlich auch echt ein schwieriges Thema, besonders vor Doxing. Also Doxing ist ein Ausdruck für, wenn man die privaten Details einer gewissen Person öffentlich veröffentlicht. Also zum Beispiel, wo wohnen die, wie ist der bürgerliche Name, was ist die Adresse von denen zu Hause, wie sind ihre Social Media Handles, also auf Instagram oder wo auch immer, wie ist die private oder grundsätzlich die E-Mail-Adresse dieser Person. Das wird alles als Doxing bezeichnet, und davor hatten die Leute tatsächlich auch Angst. Also wenn ich dorthin gehe, werde ich von der Gegenseite mit so viel Hass überschwemmt, dass ich mich nicht traue, das zu machen, weil ich sonst Angst habe vor Konsequenzen, Angst haben muss vor Konsequenzen. Und das zeigt, finde ich, auch schon wieder, wie wenig Bereitschaft dafür ist, die Gegenseite anzuhören und tatsächlich zuzuhören, gerade in einem Projekt wie diesem, wo es genau eben nicht darum geht, Ideologien pauschal zu verbreiten, Angst und Hass zu verbreiten, sondern sich aufeinander zuzubewegen. Der dritte Punkt, warum warum es echt schwierig war für Larry Rosen, Menschen zu finden, ist die Angst vor der Ausgrenzung der eigenen Gruppe. Ein weiteres Grundbedürfnis, Zugehörigkeit. Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe. Wenn ich ein LGBTQ-Aktivist bin oder grundsätzlich überhaupt in dieser Welt LGBTQ, ich bin schwul, ich bin lesbisch und ich spreche mit jemandem gegebenenfalls im Internet lautstark, man weiß ja nicht, was vorher passiert, dann könnte man ja eben auch von seiner eigenen Gruppe einen Ausschluss befürchten, illoyal, Verräter. Und das meine ich nicht hier, ich wollte das LGBTQ-Beispiel jetzt nicht nur bringen, also es kann natürlich auch Palästinenser, Jude, MAGA, AfD-Wähler, also es ist egal, welche vermeintlich polarisierende Ideologie dahinter steckt, die eigene Seite kann mich als illoyal und als Verräter bezeichnen. Ich gehöre nicht mehr dazu, ich werde ausgeschlossen aus meiner eigenen Gruppe und das ist natürlich ein Bedürfnis, das sehr schwierig ist. Und das ist sogar so weit gegangen, hat Larry Rosen gemeint, dass gerade für diesen Talk Palästinenser im Gespräch mit einem zionistischen Juden mehrere Personen schon zugesagt haben. Also ich glaube 10 oder 20 Personen hat er gesagt. Und als sie dann ihrer eigenen Seite davon erzählt haben, ich gehe ins Gespräch mit dieser Gegenpartei, wurden die so auf sie eingeredet und manipuliert, dass auf beiden Seiten die Leute wieder abgesagt haben. Nein, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du doch nicht machen. Also dieses schlechte Gewissen wurde tatsächlich dadurch noch gestärkt und besonders für diesen Talk hat er wirklich fast niemanden gefunden, die ins Gespräch gegangen sind. Und dann natürlich die vierte Angst, warum er Schwierigkeiten hatte, Menschen zu finden, war die Angst davor, dass ich, wenn ich da jetzt hingehen würde, falsch abgebildet und missbraucht werden würde für etwas. Also, weil ich diese Meinung habe, werde ich in eine gewisse Position gedrängt, die das Ganze nur noch verstärkt und vergrößert. Und so ein bisschen, für mich ist es so diese Art RTL 2, RTL Berichterstattung, also wo Sachen aus dem Kontext gezogen werden und völlig überemotionalisiert, pauschalisiert einer Person übergestülpt werden. Und diese Falschdarstellung von eigenen Positionen, die ich vermeintlich habe und dann auch bestimmt übertrieben vielleicht zusammengeschnitten werden oder die mich nur von der schlechten Seite dastehen lassen, die ist natürlich auch irgendwo berechtigt, weil die Medienlandschaft aktuell leider so funktioniert. Wie ich ja gesagt habe, dieser Algorithmus beruft sich auf Spaltung und auf Emotionalisierung und auf Angst und auf Wut. Angst und Wut sind die beiden, das wurde in vielen, vielen Studien schon gefunden, Angst und Wut sind die beiden Emotionen, mit denen mit Abstand am meisten geklickt wird und wo auch die meisten Kommentare entstehen, wo die meiste Interaktion entsteht, das meiste Chaos auch entsteht und die meisten Falschinformationen verbreitet werden. Und deswegen ist die Skepsis natürlich da. Also warum, dass ich falsch verstanden werde, ist ja genau ein Teil des Mechanismus der Medien. Und das ist auch wieder auf jeder Seite.
What have we built when we fight each other? It doesn't serve anyone in society but the enemy makers. They're parasites, from my perspective, bleeding society for their own good. The people who drive us apart.
Egal auf welcher Seite du dich gerade irgendwie wiederfindest, und das ist, glaube ich, das, was ich auch gegen Ende noch mal ein bisschen betonen will, es wird mit allen gemacht. Es wird mit allen gemacht. Das heißt, eine gewisse Manipulation als Grundlage, um Dinge zu erreichen, gerade natürlich auf der Ebene, auf der Machtebene. Der Machtebene heißt politischen Ebene, finanziellen Ebene. Die leben von Spaltung. So erlebe ich das. Also ich würde gerne mal einen politischen Talk hören, wo Partei B mal was Positives über Partei A sagt, dass irgendwie eine Brücke geschlagen wird, wo Partei A was Positives über Partei B sagt, wo Gemeinsamkeiten hervorgehoben werden, weil wir immer nur auf die Gegenseite, auf die Unterschiedlichkeit reduziert werden. Und ich glaube nicht, dass Menschen so weit voneinander entfernt sind. Ich erlebe es auch nicht. Wenn ich in Gesprächen bin, dann würde ich sagen, die Schnittmengen, die ich habe mit, ich würde mal sagen, von mir anders denkenden Menschen, die sind doch relativ groß. Also mindestens 50% der Schnittmenge ist wahrscheinlich gleich. Ich würde sogar wahrscheinlich behaupten, mehr. Und wenn ich meine Position dann auch mit einer gewissen Art wiedergebe und diese menschliche Bedürfnisebene mit erkläre, warum ich diese Position habe, dann ist vielleicht noch nicht eine Brücke geschlagen, dass man genauso denkt wie ich. Das ist ja auch gar nicht mein Ziel. Aber dass zumindest Verständnis dafür da ist, warum ich diese Position habe.
The goal is not in this program, in the Enemies Project, to solve the world's problems. We're not going to solve the trans issue. But what I do want to solve is people not viewing the other person as a human being, so that they can work with each other afterwards.
Umgekehrt will ich es aber natürlich auch andersrum hören, weil ich glaube schon, dass in jeder Perspektive eine gewisse Intelligenz steckt. Und damit meine ich nicht die gesprochenen Worte und die Fakten, die da drin stecken, sondern die Intelligenz kommt aus dem Bedürfnis und aus der menschlichen Beweggrund, aus der Motivation, warum ich überhaupt das sage, warum ich mich dafür einsetze, warum ich mich als Aktivist sehe, für was auch immer ich mich als Aktivist sehe. Der Kern, der Grund ist, warum ich das tue, ist das, was ich als Intelligenz bezeichne. Die Emotionalität, die in mir ist, um mich aktiv zu engagieren, ist das, was ich als Intelligenz bezeichne. Ob das jetzt in jedem einzelnen Wort und in jedem einzelnen faktischen Aussage immer perfekt getroffen ist, okay, darüber kann man streiten. Aber deswegen automatisch den Mensch abzuwerten als dumm, als ja eben Gegenseite manipuliert, manipulierbar und so weiter. Ihr kennt die ganzen Vorwürfe. Das würde ich eben stark in Zweifel ziehen.
Well, I'm very careful to not turn it back into a debate, to not have it used as a mechanism to finally convince you. I want them to fully leave liking the other person, because that is what I believe is necessary for them then to come back and have conversations with each other.
Also wir haben bisher ein bisschen gehört, was ist das Enemies Project, wie hat Larry Rosen das ins Leben gerufen? Was ist seine Haltung dazu? Welches Menschenbild hat er? Wie funktioniert seine Mediationsmethode? Und warum ich das so besonders toll finde, dass es in den Medien existiert, also auf YouTube so existiert und eben nicht den einfachen Klick bringt. Den einfachen Klick heißt mit du wirst zerstört oder wie auch immer diese Titel sind. Und wir haben auch gehört, warum auf einer psychologischen Ebene Menschen sich spalten, auch in einer gewissen Art manipuliert werden, eben diese Theoretisierung, Interpretation, Pauschalisierung auf Gefühlsebene weg vom eigentlichen Menschen, ein Muster, eine Schablone eines Feindbildes zu bedienen. Und wir haben auch gehört, warum er Schwierigkeiten hatte, Menschen für dieses Projekt zu gewinnen. Natürlich habe ich zwischendrin immer mal so ein bisschen meine Perspektive mit eingebracht, mit den Kopf-Herz-Bauch-Zentren. Aber ich würde im letzten Punkt gerne nochmal gucken, was können wir mitnehmen, also für unseren Alltag? Also was haben wir jetzt eigentlich, warum habe ich diese Episode überhaupt gemacht? Was können wir daraus lernen? Für mich ist nochmal klar geworden, und das ist so ein Wort, das ich immer wieder im Kopf habe, was die Welt aus meiner Sicht braucht, Ambivalenz halten zu können und Ambiguitätstoleranz. Ich glaube, das ist so ein sehr klobiger, aber passender Begriff, dass ich erstmal sitzen kann mit in mir gemischten Gefühlen, indem ich keine Klarheit habe, indem ich nicht genau meinen Finger drauf zeigen kann, was genau jetzt gerade hier passiert. Und diese emotionale innere Welt, in der ich ambivalent sein darf, mir erlaube, ambivalent zu sein, die Meinung noch nicht hundertprozentig zu kennen, sowohl vielleicht sogar meine eigene, aber vor allem die Person des Gegenüber noch nicht hundertprozentig zu kennen und vermeintlich durch pauschale Theorie einen zu verurteilen, abzuwerten. Das ist, finde ich, eine Fähigkeit, die unsere Welt auf jeden Fall braucht. Und das braucht so ein bisschen die Erkenntnis, die manchmal auch echt nicht so leicht ist zu schlucken, sage ich mal. Wenn ich eine emotionale Reaktion in meinem Körper habe, sei es welche Energie, welche Emotion auch immer, Angst, Wut, emotionaler Schmerz, dann ist das meine eigene emotionale Reaktion. Die Außenwelt kann meine Knöpfe drücken, aber es sind meine Knöpfe, die gedrückt werden. Und ich habe die Aufgabe und die Verantwortung, diese Emotionalität, die in mir ist, zu halten und damit umzugehen. Davon bin ich fest überzeugt und ich erlebe es auch täglich in meiner Arbeit. Und wenn ich das tue, wenn ich es schaffe, meine immer innere emotionale Reaktion, die vielleicht tatsächlich sehr intensiv und herausfordernd sein kann, aber wenn ich es schaffe, diese zu halten und unsere Praxis dafür ist, erden, Füße auf der Erde spüren, atmen, also so ganz klassische Dinge des Lebens, wenn ich schaffe, das zu halten, dann tue ich auch etwas für die Gegenseite. Weil indem ich meine Verantwortung für mich übernehme, öffne ich den Raum dafür, dass die andere Person diese haltende, fürsorgliche, versöhnende Energie auch wahrnimmt und die Urteile, die normalerweise in Richtung der anderen Person geschürt werden, nicht kommen. Das heißt, ich schaffe Intimität und auch eine gewisse Fähigkeit, auf eine Gesprächsebene zu kommen, die vorher nicht da gewesen wäre. Larry Rosen hat das als dritte außenstehende Person getan, dieser haltende Energie im Raum, als Mediator. Das heißt, er hat, eigentlich ist es Gesetz der Drei, er hat das Gesetz der Drei vervollständigt. Und zum Gesetz der Drei haben wir übrigens in Episode 47 eine eigene Episode dazu gemacht, wo wir wirklich ausführlicher darüber gesprochen haben. Deswegen gehe ich da jetzt nicht im Detail rein. Aber in ganz kurzer Zusammenfassung, es gibt eine aktive Energie. Diese aktive Energie ist inputgebend und sie trifft auf eine reaktive Energie, die eine Reaktion auf den Input aufbaut. Also aktive Energie, reaktive Energie. Und diese Energien können, wenn sie einfach ungeerdet aufeinanderprallen, sich für immer weiter bekriegen, behaken, bekämpfen, abwerten, verurteilen. Alles, was wir so eben kennen. Es braucht diese dritte Kraft. Und diese dritte Kraft ist die haltende, fürsorgliche Energie, die diese beiden ineinander bringen kann. Also aktiv, reaktiv, greifen ineinander und können etwas Neues produzieren, weil sie gehalten werden. Für Hegel ist es die These, Antithese, Synthese. Also etwas, was eine transformative Kraft hat. Larry Rosen hat diesen Part übernommen als Mediator in diesem Enemies Project, diese haltende, fürsorgliche Energie im Raum zwischen zwei Parteien, die sich erstmal bekriegt haben, hat er diese Aufgabe übernommen. Tatsächlich aber, wenn wir diese Verantwortung übernehmen, und ich komme jetzt wieder zurück darauf, wenn ich die Verantwortung für meine emotionale Reaktion, für meinen Knopfdruck nehme, dann übernehme ich auch diese haltende, fürsorgliche Energie. Das heißt, es braucht eigentlich keine dritte Person mehr, die zwischen zwei verschiedenen Personen vermittelt, sondern diese Kraft, die in mir ist, nicht in Reaktion und in Input auszuagieren, die nimmt sich zurück und ermöglicht etwas Neues. Weil worauf reagiere ich eigentlich, wenn ich die Person abwerte und verurteile? Sagen wir mal, sie sagt irgendeine pauschale Parole, die man immer wieder hört. Und was ich dann tue, ist auf jeden Fall nicht den Menschen sehen, wenn ich diese Parole höre. Ich sehe auf jeden Fall nicht den Mensch, der dahinter steckt, sondern ich assoziiere ein Meinungsbild, einen Zugehörigkeitsbereich, den diese Person vermeintlich hat, und stülpe ihr eigentlich über, was meine Interpretation von dieser Gegenseite bedeutet. Es hat also viel mehr mit mir zu tun, wenn ich einfach ausagiere, als mit der Gegenperson. Zumindest wenn wir über die Ebene des Verständnisses sprechen. Habe ich die Person wirklich verstanden und was ist überhaupt der Beweggrund, warum die Person sich dafür einsetzt, so wie sie sich einsetzt? Dazu braucht es eine ganz andere Gesprächstiefe und Ebene. Und da kommt nämlich noch ein Punkt, weil die emotionale Reaktion von außen so einfach gedrückt werden kann, dieser Knopf gedrückt werden kann, bekommt die Gegenseite auch sehr viel Macht für mein System. Wenn ich mich triggern lasse, dagegen kann ich nichts tun, aber wenn ich diese emotionale Reaktion nicht erde und transformiere, sondern in Gegenreaktion gehe, mich echauffiere, mich reinsteigere, meine Glaubenssätze auslösen und ich anfange, mit anderen darüber zu sprechen, dann bekommt die Gegenseite so viel Macht über mein System, dass sie ganz bestimmt nicht haben sollte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du das nicht willst, dass ich das nicht will. Und damit meine ich gar nicht, wenn ich sage Macht über meine emotionale Reaktion, meine ich wieder nicht ein dualistisches System von die sind, weil die schlecht sind, sondern weil du nicht handlungsfähig bist, du nicht gut kommunikationsfähig bist. Die Kommunikation, die du hast, die ich habe, ich nehme mich da immer mit ein, ungeerdet ist, pauschal ist, überstülpend, bewertend, verurteilend. Also die Kommunikationsebene, auf der man sich befindet, wenn ein Knopf gedrückt wird und die Gegenseite diesen Knopf ganz einfach drücken kann, ist einfach destruktiv. Deswegen komme ich wieder zurück. Ambiguitätstoleranz, Ambivalenz halten können, die eigene Verantwortung übernehmen für die eigenen Knöpfe und in der emotionalen Reaktion, die vielleicht herausfordernd sein kann, zu bleiben. Als Dienst für das Gespräch und für den Austausch. Und ich will es nochmal betonen, Neugierde ist spüre ich Neugierde, spüre ich Fragen, spüre ich das Interesse, die Gegenseite verstehen zu wollen. Wenn das so ist, dann bitte ich jedem diesem zu folgen. Wenn das nicht so ist, wenn ich die Antwort habe, keine Fragen. Wenn ich Statements raushaue, keine Neugierde. Wenn ich bewerten, abwerten, Recht haben, überzeugen, beweisen will, kann ich versprechen, dass das Kopfzentrum gerade macht mit dir, was es will. Und ja, ich würde auch sagen, nicht in jeder Situation macht es Sinn, sich ins Gespräch zu bringen. Nicht in jeder Situation macht es Sinn, den vermeintlichen Kampf einzugehen. Aber das Bewusstsein dafür zu haben, sich entscheiden zu können und nicht Spielball zu sein, der eigenen emotionalen Innenwelt. Das ist, glaube ich, die Macht, die wir wirklich zurückbekommen, diesen freien Willen. Und ich will ganz am Schluss jetzt noch mit ein paar Zitaten und letzten Worten abrunden. Das erste Zitat auf Deutsch übersetzt: Es wird eine Zeit kommen, in der wir uns entscheiden müssen zwischen dem, was einfach ist, und dem, was richtig ist. Diese Worte bleiben bei mir, tatsächlich sind die regelmäßig bei mir im Kopf, weil ich mich oft frage, ist das, was ich tue, gerade einfach? Gebe ich mich dem emotionalen Reaktionskreislauf und all meinen Ego-Mustern hin? Oder entscheide ich mich dafür, den meistens schwierigeren Weg, herausfordernden Weg zu gehen, der aus meiner Sicht aber richtig ist. Und dass ich wissen kann, ob ich wirklich den richtigen Weg gehe, erkenne ich persönlich daran, dass der Weg immer in Richtung Liebe ist. Wenn mein Weg, so herausfordernd er auch sein kann, am Ende Liebe entwickelt oder der Beweggrund Verbundenheit, Liebe, Dankbarkeit, alle diese Welten der Liebe beinhaltet, dann weiß ich, dass das der richtige Weg ist. Und ich habe mir am Anfang noch was aufgeschrieben, was ich jetzt gerne vorlesen würde, wie ich Larry Rosens Arbeit zusammenfassen will.
I don't want our kids to inherit a world where people can't resolve challenges.
Larry Rosens Botschaft ist am Ende eine der Hoffnung. Wir müssen den Kreislauf durchbrechen, indem wir erkennen, wie wir manipuliert werden. Es geht nicht darum, die eigene Leidenschaft aufzugeben, sondern darum zu verstehen, dass der Mensch auf der anderen Seite, wären die Umstände nur anders gewesen, unser Freund hätte sein können.
My hope is that people don't just look at our world with desperation. And I ask people to not view the other side as their enemy. That's, they're being manipulated if they believe that.
Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr Larry Rosens Werk ein bisschen verstehen wolltet. Wenn du diesen Podcast unterstützen willst, dann geht das gratis. Du kannst einfach unseren Kanal abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Das würde uns schon sehr aushelfen. Wir haben ein Enneagram Germany Booklet. Das ist ein kleines Heft, in dem das Enneagramm, also die Grundlage, in der ich auch über die drei Zentren Kopf, Herz, Bauch gesprochen habe, die gehören zum Enneagramm dazu. Wenn dich das mehr interessiert, dann geh auf unsere Webseite enneagramgermany.de und lade dir gerne das Booklet runter, um ein bisschen mehr zu erfahren, wie deine Weltwahrnehmung vielleicht funktioniert. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Da findest du Beschreibungen in den Shownotes zu PayPal und unserer Banküberweisung. Und das würde uns auf jeden Fall sehr unterstützen, weil viel Arbeitszeit und auch gewisse Kosten damit reingehen. Vielen Dank.